Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Ho, 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 lieber Tobi.
Darf ich verraten, dass ich noch nie so viel Angst vor der Folge hatte wie heute? Hi, Urs.
Hi, Tobi. Ich habe dir ja letzte Woche bei unserer letzten Aufnahme,
jetzt ein Zeitkonflikt.
Ist auch egal. Habe ich dir ja schon angedroht, dass wir was ganz Besonderes machen werden. Mhm. Und du hast dich bereitwillig erklärt, da mitzumachen.
Freiwillig, ja.
Und das wird eine richtig tolle Folge, weil wir hatten keine Zeit zur Vorbereitung, aber haben unglaublich viel Spaß gehabt, als wir kurz das 3 Sekunden durchgesprochen haben, wie wir das strukturieren können. Also, Tobi.
Ich bin schon gespannt, wie diese Folge heißen wird, ehrlich gesagt, im Titel.
Auch. Aber ich freue mich schon wirklich besonders auf diese Folge, weil ich glaube, die wird wirklich richtig toll. Und ich mag ja auch immer so schlechten Humor und so richtige nerdige Folgen. Deswegen kümmern wir uns heute um die Weihnachtsmann GmbH und Co. KG.
Ach doch, GmbH und Co. KG, okay.
Ja, ja, manche sind ja nicht steuerrechtlich würdigen, deswegen ist es ja nur halb so schwer.
Aber auch egal.
Und wir haben uns gedacht, komm, das fragt sich doch sicherlich jeder, der so unterm Weihnachtsbaum sitzt und sich diese Kugeln anschaut und die Geschenke. Wie bilanziert eigentlich so ein Weihnachtsmann und wie geht eigentlich der Prüfer vom Weihnachtsmann vor?
So, Risikoidentifikation und so, ja.
Hat er eigentlich einen Prüfer?
Wenn er groß, also ich meine, die Prämisse, die wir hier unterstellen müssen, ist, dass die Umsatzerlöse kein Geld sind, aber wir gehen jetzt einfach davon aus, dass die Freude der Kinder an Weihnachten als Umsatzerlös zu erfassen ist.
Und die ist natürlich unglaublich groß.
Ja. Und die Bilanzsumme, ich meine, da, also.
Wenn wir so viele Geschenke ausliefern, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Ja. Jetzt nur die Frage, ob die Rentiere auch als Arbeitnehmer gelten.
Das ist die Definition.
Aber wir sagen jetzt einfach mal ja.
Genau.
Okay.
Gut. Also, dann ist die Prämisse also, wir haben die Weihnachtsmann GmbH und Co. KG. Und ich glaube, das Geschäftsmodell müssen wir gar nicht so groß umreißen, aber können wir mal ganz kurz sagen, es gibt den Weihnachtsmann als Gesellschafter-Geschäftsführer, würde ich mal behaupten. und der hat ein relativ saisonales Geschäft.
Und zwar nicht wie die Eisfabrikanten, sondern genau andersrum.
Ja, genau. Und wir gehen jetzt davon aus, dass ein Großteil der Geschenke eben durch den Weihnachtsmann und seine Weihnachtswichtel als Mitarbeiter selbst produziert und hergestellt wird, bevor es dann eben an die Kinder gegen Freude verkauft wird. Genau. Und jetzt sind wir einfach mal so vorgegangen und haben uns ein paar Bilanzierungssachverhalte überlegt, die man sich da so stellen kann unter Weihnachtsbaum.
Und wir gucken nicht nur die Bilanzierung an, sondern auch wie man die prüft.
Genau. Die erste Frage, die wir uns so gestellt hatten, wir wissen ja alle, dass der Weihnachtsmann die Geschenke nicht alleine ausliefert, sondern er hat einen Schlitten und diesen Schlitten, um den kümmern wir uns gleich, der Schlitten wird aber von den Rentieren gezogen. Und jetzt könnte sich der Weihnachtsmann natürlich fragen, jetzt widersprechen wir dem, was du vorhin gesagt hast, die sind nämlich Mitarbeiter, sondern die werden angeschafft.
Stimmt.
Was sind die Rentiere eigentlich?
Das sind die Wichtel, sind die Arbeitnehmer.
Die Wichtel sind die Arbeitnehmer, ja.
Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Die Frage ist ja, sind sie erstmal ein Vermögensgegenstand? Jetzt lassen wir mal die ganze theoretische Grundlage weg. Wir gehen mal davon aus, es ist ein Vermögensgegenstand, das ist unzweifelhaft so.
Jetzt unzweifelhaft.
Ja, dann ist die Frage, dienen die Rentiere langfristig dem Geschäftsbetrieb oder nicht?
Ja.
Ich würde sagen, es ist eindeutig, dass sie Anleihevermögen sind, also langfristig im Geschäftsbetrieb zu dienen haben. Gut, jetzt können wir natürlich überlegen, ob der Weihnachtsmann auch Rentierhandel betreibt. Das können wir gerade nachher nochmal überlegen, was das bedeuten würde. Keine Ahnung,
wer die sonst abbringen.
Ja. Also Anlagevermögen, dann sind sie nach den handelsrechtlichen Vorschriften erstmal zu Anschaffungskosten zu finanzieren. Außer er stellt sie selber her, das glaube ich jetzt nicht.
Glaube ich auch nicht.
Aber Anschaffungskosten,
ja. Rentierzucht könnte man auch überlegen. Aber genau, jetzt gehen wir mal davon, aber selbst dann wär's letztendlich Anschaffungskosten. Genau, wir haben die Rentiere nach Anschaffungskosten zu bilanzieren im Zeitpunkt des Zugangs.
Mhm.
Und dann natürlich auch eine Folgebewertung durchzuführen. Jetzt fragt sich, was ist die Nutzungsdauer von so einem Rentier?
Ja.
Die ist wahrscheinlich, wenn wir uns überlegen, dass das anscheinend immer die gleichen Rentiere sind. Und wir haben hier Rudolf zum Beispiel, der schon relativ lang bekannt ist. Dann dürfte die Nutzungsdauer hier relativ lange zu schätzen sein. Aber wir können natürlich auch mal schauen, ob die steuerlichen AFA-Tabellen, die im Mittelstand ja sehr beliebt sind, ob die Rentiere aufführen.
Also ich habe auch kurz mal parallel nach Kühen geschaut.
Nach Kühen,
okay. Ja, weil ich dachte, da gibt es auf jeden Fall was und dass ich gleich was habe. Circa 4 bis 6 Jahre, wobei Kühe biologisch 20 Jahre alt werden können.
Okay.
Also scheint auch schwieriger zu sein. Das heißt, jetzt gucken wir mal kurz, ob es auch für Rentiere was gibt.
Sehr verwirrter Blick von Urs.
Ja, es ist merkwürdig. Also ich würde sagen,
ich will nicht wissen.
Also das ist nur dieses KI von Google, deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das wirklich richtig ist. Egal, die werden im Durchschnitt wohl 15 Jahre alt, die Rentiere. Aber ob die dann immer noch so schnell sind und ob sich das lohnt. Also ich würde das eher 10 Jahre nehmen.
Gehen wir mal von 10 Jahren Nutzungsdauer aus.
Ja.
Dann haben wir also ganz normal planmäßige Abschreibung übers Jahr, über 10 Nutzungsdauer verteilt pro Rata temporis.
Schön, das heißt, wenn wir sie unter ihre Gans schaffen, nur anteilig abzuschreiben.
Genau.
Und was ist, wenn jetzt sich eins der Rentiere beim Landen auf den Dächern das Bein bricht,
Tobi? Jetzt wird es spannend, wenn wir einen Beinbruch natürlich haben, dann müssen wir uns anschauen, ob wir hier nicht vielleicht sogar eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Rentier durchzuführen haben.
Tobi, wird es richtig unangenehm gerade, ich sehe es immer an.
Alles gut. Wir haben natürlich jetzt hier das gemilderte Niederstwertprinzip zu beachten. Heißt, wir müssen uns überlegen, ist das ein Beinbruch, der wieder heilt, ja, sodass wir keine dauerhafte Wertminderung haben? Oder ist das Rentier vielleicht aufgrund von Folgewirkungen durch den Beinbruch, durch das gebrochene Bein, dauerhaft ja beeinträchtigt zukünftig und kann nicht mehr so schnell fliegen und Geschenke ausliefern? Und dann müssten wir uns natürlich überlegen, was ist jetzt der beizulegende Wert, auf den dieses Rentier abzuschreiben ist?
Ja. So, also je nachdem, was man aus dem Rentier noch alles so machen kann, tatsächlich. Ja. Wenn es in Zoo kommt, vielleicht um was anzuschauen, hat es vielleicht einen Restbuchwert.
Stimmt, das könnte natürlich Veräußerungserlöse.
Restbuchwert oder beim Metzger.
Ich weiß nicht, Bestandteile.
Aber ich habe es dir gesehen. Weiß ich nicht, ob man Rentiere essen kann.
Stimmt.
Ja, wahrscheinlich wie Reh. Egal, aber genau, also wenn sie voraussichtlich dauernd wertgemindert sind, dann muss man sie auf den niedrigen beizulegenden Wert abschreiben.
So ist es.
Ja.
Ja. Die Frage ist natürlich dann auch, wenn es einen Abgang gibt des Rentiers, dann müssen wir natürlich auch entsprechende Abgänge buchen.
Ja.
Auch da ist dann der Verkaufserlös. Wenn die
15 Jahre abgelaufen sind, meinst du?
Ja, oder wenn der Verkaufserlös dann eben da ist oder wenn es ein Verschrottungsrestbuch ist.
Verschrottungsbeleg, fantastisch. Ja,
genau, dann haben wir natürlich entsprechende Abgänge und die Frage, haben wir einen Mehr- oder Mindererlös erzielt?
Ja.
Der ist dann natürlich auch entsprechend in der GNV auszuweisen.
So, Tobi, was, wenn du jetzt den Weihnachtsmann prüfst,
ja,
wir sollten dir Namen geben. Hast du den Prüfer für den Weihnachtsmann?
Der heißt Weihnachtsmann.
Nee, der Prüfer von dem Weihnachtsmann.
Ach so, so gut haben wir uns vorbereitet.
Mhm. Ja. Wir belassen ihn mal, genau.
Genau, der Abschlussprüfer.
Der Abschlussprüfer.
Osterhase.
Was für Prüfungshandlungen würde er denn da so durchführen bei den Rentieren? Was denkst du zum Stichtag?
Ja, also grundsätzlich muss ich mir natürlich überlegen, ist das jetzt eine wesentliche Abschlussposition? Ich denke, davon können wir ausgehen, dass das Anlagevermögen durchaus wesentlich sein dürfte an der Stelle. Dann habe ich natürlich erstmal den Prozess aufzunehmen, wie der Einkauf, die Beschaffung von diesen Rentieren erfolgt, ja, wie der Zugang. Ich muss mir irgendwie mit dem Einkäufer des Weihnachtsmanns sprechen, wie dieser den entsprechenden Bedarf gemeldet bekommt, ja, in seiner Gesellschaft, dass er jetzt eben weiß, ich brauche wieder ein neues Rentier. Muss mich dann auch damit beschäftigen, wie findet der Weihnachtsmann eigentlich seine Lieferanten für Rentiere? Ja, gibt es da irgendwas mit den Stammdaten, Funktionstrennung und so weiter? Ganz viele schöne Risiken, die ich da identifizieren kann. Und dann muss ich natürlich sicherstellen, dass der Zugangszeitpunkt entsprechend richtig im ERP-System des Weihnachtsmanns wiedergegeben wird. Genau, und dann muss ich eben schauen, wie wird die Nutzungsdauer bestimmt? Gibt es da eine interne Bilanzierungsrichtlinie vielleicht, wo ich das festlege? Und wird das dann eben im ERP-System entsprechend eingegeben? Werden die Daten richtig gepflegt? Und dann kann ich meine Standardprüfungshandlung im Anlagevermögen eigentlich ganz normal durchführen. Ich kann mir einmal Haupt- und Nebenbuch abstimmen, kann in den Zugängen wesentliche Zugänge als Stichprobe auswählen, mir die Rechnung einholen. Abgangsprüfung haben wir gerade schon drüber gesprochen. Umbuchungsstichproben dürfte es jetzt mit den Rentieren wahrscheinlich nicht geben. Außer es wurde mal eine Anzahlung geleistet. Genau, und dann natürlich im Bereich Abschreibung ganz viel analytisch. Mhm. Ich kann mir eine Zeitreihenanalyse anschauen. Da wird mir dann auf jeden Fall auch auffallen, falls eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt wurde unterjährig, weil ich dann eben eine monatliche Spitze in den Buchungen sehe. Und ich sollte auf jeden Fall mal auch eine Befragung durchführen, wenn jetzt keine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt wurde, ob es irgendwelche Anzeichen gab, ob sich der Mandant damit auseinandergesetzt hat, der Weihnachtsmann, dass es vielleicht eine außerplanmäßige Abschreibung geben sollte. Genau.
Und ihr werdet nicht glauben, der Tobi wirklich ohne irgendwelche Vorbereitungen hat jetzt einfach mal so runtergebabbelt. Unfassbar. Bin schwer beeindruckt.
Ein Anlagevermögen kriege ich noch geprüft.
Aber wirklich beeindruckend. Ja, und dann ist er ja auch durch, oder?
Ich glaube auch. Ja. Ich meine, vielleicht muss man sich überlegen, tatsächlich, weil das ja jetzt, ich sag mal, ein lebendiges Anlagevermögen ist und da vielleicht viel Bewegung dann doch über die Jahre reinkommt, ob man da nicht regelmäßig auch an einer Bestandsaufnahme, an einer Anlageninventur teilnehmen sollte, um einfach sicher zu gehen, dass auch die Rentiere noch vorhanden sind, die ausgewiesen werden.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Anlageninventur, ja.
Sehr gut.
Und vielleicht sollte man auch bestehende Buchwerte auch nochmal prüfen.
Ja.
Und Anlagen, die nicht mehr abgeschrieben werden, könnte man sich auch mal genauer anschauen.
Genau. Leistungsfähig sind sozusagen.
Ja, schön.
Sehr gut.
Das ist der eine Teil des Anlagevermögens.
Ja. Jetzt haben wir noch einen zweiten. Ich meine, irgendwas müssen die Rentiere ja ziehen, liebe Urs. Und das ist der Schlitten. Und da gehen wir in unserem Beispiel einfach mal davon aus, dass der Schlitten nicht einfach nur gekauft wird, sondern da hat der Weihnachtsmann natürlich seine Experten, die dann mit eigenen Mitteln den Schlitten zusammenbauen.
Ja, das ist ein super spannender Fall, weil der Schlitten ja auch dem Anlagevermögen zuzuordnen ist. Ich spreche hier nicht über die Bestandsveränderung, sondern über die aktivierte Eigenleistung. Mhm. Das heißt, hier müssen wir anschauen, wie wurden quasi die Herstellkosten dieses Anlagevermögengutes berechnet und bestimmt. Da schaut man sich dann, also der Weihnachtsmann muss sich erstmal überlegen, was braucht er für Holz, was für Metallkufen braucht er, Geschirr für die Rentiere, damit die auch alle reinpassen, welche Nägel. Farben braucht er, Nägel braucht er, Schrauben braucht er, Öl vielleicht auch, damit er ein bisschen schneller flitzt. Genau, und da hat er in der Regel eine Herstellkostenkalkulation.
Dafür.
Ja, weil er muss ja auch gucken, ob er im Budget geblieben ist.
Absolut.
Genau, und dann wird das Ding da produziert und dann wird das aktiviert über die aktivierte Eigenleistung. Also Materialien werden ausgebucht, der Materialaufwand und dann über die aktivierten Eigenleistungen Anlagevermögengut geschaffen.
Er muss halt auch gucken, vor allem, dass er nach der Definition der Herstellungskosten keine Vertriebskosten aktiviert in dem Fall.
So ist es. Das wäre aber sehr spannend tatsächlich, was es dann sein könnte.
Naja, ich weiß ja nicht, wie der Deal mit Coca-Cola da aussieht.
Guter Punkt. Genau, also das sind so die Themen. Und in der Prüfung, ja, da gucke ich mir diese Kalkulation an. Mhm. Ich stimme es erstmal ab, ist der richtige Betrag da aktiviert worden. Und dann gucke ich mir die Einzelpositionen an, ob die auch den Werten entsprechen, wie sie in die G&V geflossen sind. Also das ist auch immer ein wichtiger Punkt, grundsätzlich unabhängig vom Weihnachtsmann. Wenn man jetzt Holzverbräuche hat, dann muss man halt auch gucken, dass die Werte, die für diesen Holzverbrauch hereingezogen wurden, auch die Werte sind, die quasi im Vorratsvermögen auch wiederzufinden sind.
Ja,
ja klar, unterjähriger Verbrauch, der Preis schwankt immer ein bisschen. Aber da darf jetzt nicht plötzlich eine Aufwertung stattfinden, nur durch die Tatsache, dass es aktiviert wird. Das sind immer wieder Stammdatenthemen, aber die sind auch häufig mal nicht so ganz sauber. Aber und natürlich, wie die Wichtel das Ding zusammennageln. Ja?
So viele Stunden Personalkosten,
ja. Wahrscheinlich der größere Treiber.
Vielleicht gibt es noch Overhead, ja, der Aufseherwichtel. Könnte irgendwie sein, der dann nicht so richtig. Kantine, vielleicht gibt es für die Wichtel eine Kantine, die dann irgendwie umzulegen ist, noch an Kosten.
Na, was können wir nachdenken? Kekse?
Rentiere.
Ja, und dann folgt es dem gleichen Prinzip wie den Rentieren auch.
Ja.
Ja, also planmäßige Abschreibung, außer planmäßige Abschreibung. Ja.
Genau. Also für den Prüfer spannendes Thema, vor allem die Gemeinkostenzuschlagssätze und die Kalkulation. Da kann man tief einsteigen in die Prüfung.
Ja. Gut, Tobi.
Gut.
Jetzt haben wir gerade schon über meine Wichtel gesprochen, die das zusammengetackert haben.
Ja, die sind natürlich gewerkschaftlich organisiert und haben einen fairen Lohn, den sie bekommen. Auch da weiß ich nicht, was die das ganze Jahr machen, aber ich gehe mal davon aus, sie sind 12 Monate im Jahr angestellt und haben dann genau Überstundenabbau, Work-Life-Balance und Instandhaltung muss man natürlich auch unterjährig dann machen für die ganzen Maschinen und so, für die Produktion. Genau, also wir gehen davon aus, die Wichtel sind eingestellt, bekommen eben ganz normal ihren Arbeitslohn, der dann als Personalaufwand zu erfassen ist. Ja, da haben wir natürlich die Lohnabrechnung, die Gehaltsläufe. Vielleicht gibt es noch einen Bonus, ein Weihnachtsgeld oder so. Genau, und wir haben natürlich Sozialaufwendungen entsprechend. Ich glaube, die Bilanzierung ist gar nicht so spannend an der Stelle. Da gibt es jetzt nicht so viele Sonderfragen. Ja, für die Prüfung.
Pensionsrückstellung.
Pensionsrückstellung könnte es natürlich geben.
Für den Weihnachtsmann,
ja. Als Gesellschafter, Geschäftsführer gibt es natürlich eine ordentliche Pensionsrückstellung. Stimmt. Können wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Personalaufwand ein. Wie würde ich den natürlich prüfen? Ich würde mir eine Zeitreihenanalyse auf jeden Fall mal anschauen. Wahrscheinlich gibt es da auch zum Jahresende einen Anstieg, weil man dann doch nochmal mehr Personal benötigt. Vielleicht mit Leiharbeitern arbeitet, um da einfach entsprechende Kapazitäten ausgleichen zu können. Und dann kann ich natürlich super ein Verhältnis zwischen dem Sozialaufwand und dem Personalaufwand pro Monat anschauen, ob das in einem vernünftigen Rahmen ist. Das ist natürlich immer eine Frage. Im gleichen Zug könnte es natürlich auch Urlaubs- und Überstundenrückstellungen geben zum Jahresende. Da ist die Bilanzierung gar nicht so unspannend, weil ich mir natürlich relativ viele Komponenten habe. Ich muss mir die Resturlaubstage anschauen, muss mir die Kosten des Mitarbeiters pro Stunde, pro Tag irgendwie überlegen. Und muss das dann eben auf die Resturlaubs- und Überstundenbestände runterrechnen und eine Rückstellung entsprechend bilden. Als Prüfer immer ganz wichtig darauf zu achten, dass keine negativen Bestände mit in der Rückstellung sind. Denn eine Verrechnung darf da nicht erfolgen. Genau.
Klassischer Fehler.
Willst du die Pensionsrückstellung übernehmen?
Ach, ich glaube, wir verlassen uns darauf, dass der Weihnachtsmann Aktuar eingeschalten hat.
Okay.
Nicht selber berechnet, er hat ein Aktuar eingeschalten. Und dann schauen wir uns halt an, ist der Aktuar erstmal geeignet? Ja, also wir gucken uns quasi an, wer hat denn das ganze Ding erstellt? Dann gucken wir rein, was für Parameter wurden verwendet. Die kann man ja abstimmen. Fluktuationsquoten kann man auch die nachrechnen. Die
dürfen niedrig sein, hoffentlich.
Die würde wahrscheinlich bei 0% liegen, genau. Ja. Ich frage mich nur, wie man quasi seine Restlebenszeit noch bestimmt vom Weihnachtsmann, da gibt es ja schon verdammt lang. Das ist, glaube ich, verdammt hohe Rückstellung. Aber gut, es ist, wie es ist.
Ja gut, die Sterbetafeln gehen dann irgendwann von einem Jahr Restlebenszeit noch aus jedes Jahr. Also
ja, vielleicht ist es das. Wer weiß es schon. Genau, und dann, wenn man da durch ist, dann stimmt man noch die Werte ab zur Bilanz. Ja. Und man guckt sich an, wie wurde es zugeführt, wie wurde der Zinsaufwand, wurde er sauber getrennt. Klassiker, dass es natürlich nicht in der Form durchgeführt wird. Deswegen immer schön auf den Ausweis achten und dann ist es eigentlich auch schon durch.
Ja, sehr gut.
Haben wir was vergessen? Nö.
Nö.
Passt. Jubiläum, lass mal weg.
Lass mal weg. Okay. Altersteilzeit brauchen wir auch nicht.
Nee.
Gut. Okay. Dann kommen wir natürlich zu der eigentlichen Tätigkeit des Weihnachtsmanns. Wir haben ja gesagt, das ganze Spielzeug, das verschenkt wird, gehen wir davon aus, dass der Weihnachtsmann das mit seinen Wichteln auch selber herstellt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal zu bilanzieren irgendwelche Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die eingekauft werden müssen. Ja, wie sind die zu bilanzieren? Auch da gilt natürlich grundsätzlich das Anschaffungskostenprinzip. Jetzt haben wir bei den Vorräten immer spannende Bewertungsfragen, auch unterjährig schon im Zugangszeitpunkt, weil wir meistens den gleitenden Durchschnitt zum Beispiel anwenden können, den man eben berechnen muss, der hoffentlich systemseitig sauber geführt wird. Genau, um da einfach eine Bewertungsvereinfachung unterjährig hinzubekommen. Und für die RHBs zum Jahresende dann auch das strenge Niederstwertprinzip. Das heißt, der Weihnachtsmann muss sich zum Jahresende überlegen, was ist eigentlich mein Marktpreis, meine aktuellen Einkaufspreise dafür und muss dann eben entweder zum unterjährigen Wert oder dem niedrigeren aktuellen marktbeizulegenden Wert eben bewerten. Ja, und muss ich dann noch überlegen, gibt es vielleicht irgendwelche Holzsorten oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Rohstoffe, die er eingekauft hat, die einfach seit Jahren nicht mehr gehen. Ja. Es gab doch mal diese Fidget Spinner, die waren noch ganz beliebt. Vielleicht hat er da irgendwelche. Oder Nokia-Handy ist hier noch auf Vorrat, aber sogar der RHBs.
Oder ein HGB auf Papier.
Könnte sein.
Oder ein Beck'sche Bilanzkommentar für den einen oder anderen. Die alte Variante.
Die einfach nicht mehr gängig sind. Und dann muss ich natürlich abwerten, muss mir überlegen, ja, habe ich irgendwelche Abwertungsroutinen, wenn das Ding mal 2 Jahre lag und nicht bewertet und nicht verwendet wird, vielleicht zu 50% abwerten oder wenn es halt gar nichts mehr wert ist, dann zu 100% abzuwerten.
Ja, schön.
Genau.
Das waren die RHBs?
Das waren die RHBs.
Dann haben wir noch das Thema unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse. Ist ähnlich wie die aktivierte Eigenleistung. Das unterscheidet sich vom Grundsatz her nicht wesentlich. Nur, dass man es über die Bestandsveränderung bucht. Man muss sich das gedanklich so vorstellen, man nimmt die Rohstoffe oder die unfertigen Erzeugnisse, je nachdem, was ich gerade mache, man schmeißt sie dann vom Regal in die Produktion rein. Und wenn sie dann wieder rauskommen, dann buche ich es mir über die Bestandsveränderung wieder in die Fertigerzeugnisse rein, wenn es ein Fertigerzeugnis ist. Das heißt, man hat den Materialaufwand drin,
ja,
und hat auch gleichzeitig die korrigierende Position in der Bestandsveränderung. Und auch da ist es wieder wichtig aus Prüfersicht, dass die Herstellkostenkalkulation passt, dass sie sinnig ist. Da werden Zeiten angenommen, wie lange die brauchen, um das herzustellen. Da kann man auch mal wirklich zugucken, wie lange die da brauchen, ob das plausibel ist oder nicht.
Ja.
Gerade wenn es wirklich eine bedeutende Rolle einnimmt. Ja, und sonst ist es relativ ähnlich zu den aktivierten Eigenleistungen.
Ja.
Noch ein kleiner Tipp: Die Bestandsveränderung muss am Ende abstimmbar sein, ja, zu der Veränderung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse zur Bilanz, also zum Stichtag. Das ist immer wichtig. Das ist der Klassiker in der Vorkritik, der dann ja da hoffentlich hochkommt oder Berichtskritik. Achtung, Waren nicht.
So ist es. Deswegen kann man es meistens gar nicht so einfach nachrechnen, wenn man die Bilanz sieht.
Ja.
Aber es fällt trotzdem meistens auf, wenn es komisch aussieht.
Genau, wenn man dann Waren hat und man weiß es und es ist abstimmbar, dann ist es wahrscheinlich falsch. Dann
ist es schwierig. Ja. Genau. Ich glaube, Inventur könnte vielleicht, also ist die Frage, was der Stichtag ist. Da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten. Zu welchem Stichtag bilanziert der Weihnachtsmann?
Ich vermute mal nicht, dass er den 31.12. nehmen wird.
Weil dann wären die Bestände vielleicht auch relativ niedrig. Dann müsste ich vielleicht gar nicht so viel Inventur durchführen. Aber klar, auch die Inventur muss ich im Zweifel beobachten und teilnehmen, dass die Wichtel richtig zählen und die Bestände aufnehmen.
Ja.
So, jetzt müssen wir uns noch, wenn wir jetzt die Input-Seite sozusagen...
Ich wollte schon immer mal so eine Nerdy-Folge machen. Bisher hat sich Tobi immer gewehrt.
Da müssen wir uns jetzt natürlich auch umsatzseitig und genauso natürlich auch eingangsseitig über die Frage stellen, was ist eigentlich der Gefahrenübergang? Ja, wenn wir jetzt den Umsatz als Freude der Kinder betrachten, müssten wir uns überlegen, welcher Incoterm wurde eigentlich mit dem jeweiligen Kind vereinbart? Wann erfolgt der Gefahrenübergang für die jeweilige Ausgangsrechnung? Auch das ist natürlich eine Sache, die man sich über die Prozessgespräche heranziehen kann und erfragen kann, wie vereinbart ihr eigentlich den Gefahrenübergang mit euren Kunden? Und im Zweifel muss ich mir dann halt in Stichproben einfach mal die Rechnung und den Lieferschein, die zugehörigen Frachtpapiere einholen und schauen, welcher Incoterm ist denn da vereinbart. Ich meine, bei den Kindern ist jetzt wahrscheinlich der Gefahrenübergang auch wirklich dann, wenn es am Baum ankommt, im Schornstein ankommt. Davor kann das Kind noch nichts dafür, wenn das Geschenk kaputt geht, wenn der Schlitten abstürzt, wegen Beinbruch oder so. Von dem her würde ich sagen, der Gefahrenübergang ist eindeutig dann, wenn die Geschenke bei den Kindern ankommen.
Geht die 14-Tage Rückgabemöglichkeit?
Ich würde sagen, ist ja, gab keine, weil, gute Frage. Müssen wir einen Rechtsanwalt fragen.
Gute alte Fernabsatzvertrag. Genau.
Genau. Ja.
Dann haben wir nur das Ende, oder?
Genau. Am Ende kommt hoffentlich ein Ergebnis raus.
Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich jetzt bei der G&V, wenn man sich mal bildlich vorstellt, eher ein schlechtes. Mhm. Aber natürlich wird es aufgewogen und sogar übertrumpft von der ganzen Freude der Kinder.
So ist es.
Die man dann über die Ergebnisverwendung dann auch entsprechend ausweist.
Ja, und da müssen wir gucken, gibt es im Gesellschaftsvertrag vielleicht eine Regelung? Gerade wenn es eine GmbH und Co. KG ist, dann wird es da irgendwie eine Regelung geben, ob eben ein gewisser Prozentsatz den Rücklagen zuzuführen ist oder welche Möglichkeiten bestehen, ob ein Beschluss vielleicht auch möglich ist, der andersweitig lauten kann. Und da müssen wir schauen, ist das Ergebnis so verwendet worden, wie es die Regelung vorsehen.
Sehr schön, Tobi. Sehr schön. Das war die Weihnachtsmann GmbH und Co. KG.
Wunderbar.
Klasse.
Dann wünschen wir allen
frohe Weihnachten.
Frohes Weihnachtsfest. Ja. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
Genießt die Zeit, tankt Kraft.
Ja,
die Busy Season steht an, es wird spannend und toll.
Und macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.